für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Und dann haben wir sie hinter uns, die Länderspielpause, bei der Patrick sehr aktiv war. Da kommen wir später nochmal zu, weil da gibt es Fragen zu. Aber jetzt gucken wir natürlich erstmal auf Borussia Dortmund, aber mit einem kleinen Rückspiegel Richtung Länderspielpause noch, denn ein BVB-Thema hat auch den DFB ein wenig überlagert. Und zwar das der Fall Karim Adeyemi. Und damit herzlich willkommen zur Orfe Süd. Hallo Patrick, schön, dass du es geschafft hast aus Leipzig. Und in Luxemburg warst du gar nicht. In Leipzig warst du gar nicht.
Genau, in Leipzig war ich nicht. Ich war in Wolfsburg tatsächlich in den Tagen mit der Nationalmannschaft. Und dann noch in Luxemburg. Da will ich hinten raus nochmal was sagen, weil mir viele BVB-Fans aus Luxemburg und Umgebung oder aus dem direkt grenzenden Nachbar Bundesland dann auch geschrieben haben, dass sie mal so ein bisschen wissen wollen, wie ich es da fand, ob es schön war. Kleiner Reisebericht, kommt vielleicht hinten raus nochmal, aber ich komme gerade frisch vom Friseur. Ich weiß nicht, ob du Haftbefehl glänzen, das Lied kennst. Nee, nee. Die Knarre, sie glänzt, das Messer, sie glänzt, frisch aus dem Berber, die Fresse, sie glänzt. So, ja. Ne? Ja. Da haben wir Haftbefehl auch noch reinbekommen.
Ja, wofür haben wir Goethe, wenn wir Haftbefehl haben?
Ja, genau. Ja. So, aber wir sind ein bei Traum. Knarre und wir sind beim Messer, das glänzt. Oh, und kommen jetzt natürlich auf Karim Adeyemi. Das ist eine ganz heiße Überleitung.
Was eine Überleitung. Also die Fakten sind bekannt. Für Karim Adeyemi gab es einen Strafbefehl, weil bei ihm illegaler Waffenbesitz festgestellt wurde. Da geht es nicht, um Chris Kramer zu zitieren, um eine Panzerfaust, sondern es geht um Schlagringe und es geht um Messer und Ähnliches. Wir haben da auch hier schon sehr viel untereinander drüber diskutiert, tatsächlich. Es gibt halt Fakten und an die wollen wir uns jetzt einfach mal halten, weil alles, was hinter diesen Fakten steckt, was vermutet wird, was argumentiert wird, ist halt für uns auch extrem schwer nachzuvollziehen. Deswegen wollen wir uns jetzt gar nicht so darauf versteifen, ob das jetzt super ist, solche Waffen zu haben oder nicht. Dass es nicht super ist, zeigt der Strafbefehl. Wir wollen einfach mal schauen, was kann das denn für Konsequenzen haben für Karim Adeyemi? Und ich möchte da mal an einer Stelle ansetzen, die wir vor gar nicht allzu langer Zeit hier in Auf Süd festgestellt haben, dass er reifer geworden ist, dass er auch auf dem Platz reifer geworden ist, dass er in vielen Situationen dann auch einfach mal Führungsqualitäten angefangen hat zu zeigen, dass er auch das Fußballspiel ganzheitlich zu verstehen scheint und nicht nur die Offensive, sondern eben auch die Defensive, auch ein Thema, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz drauf, zu verstehen beginnt. Und jetzt prasselt natürlich gerade auf so einer DFB-Länderspielreise so ein Thema auf ihn ein. Nebenher gibt es noch Vertragsverhandlungen mit dem Verein. Die wollen den Vertrag gern verlängern. Es gibt auch andere Vereine, die da durchaus auf die Dienste von Karim Adeyemi schielen. Patrick, mal weg. Was denkst du, was für Konsequenzen könnte dann so ein Strafbefehl auch für die Verhandlungsposition haben?
Ja, also erstmal ganz wichtig, was du jetzt einleitend gesagt hast, ist ein total schwieriger und komplizierter Fall. Die Fakten liegen da, die sind auf dem Tisch. Es gibt diesen Strafbefehl vom Gericht in Hagen, auch schon mit der genauen Strafe, 450.000 Euro, die er bezahlen muss. Das bemisst sich im Übrigen an dem Nettogehalt. Das sind 60 Tagessätze, a 7.500 Euro. Aufmerksame Hörer des Podcasts auf Süd wissen, dass Karim Adeyemi im ersten Jahr beim BVB 450.000 brutto verdient hat und jetzt mittlerweile sogar bei 475 liegt, also passend dazu eben zwei Monatsgehälter netto macht 450. Vielleicht einmal noch mal kurz, bevor ich auf mögliche Konsequenzen eingehe, zu diesem grundsätzlichen Fall. Wir beziehen uns jetzt wirklich dann rein auf die Sachen, die das Gericht nach außen bekannt gegeben hat. Wir sind Sportreporter, das heißt natürlich nicht, dass wir trotzdem recherchieren, reingehen, uns umhören, aber das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, die Kollegen und Kolleginnen der Bild, die an diesem Thema natürlich sehr eng dran sind, sind dann demnach auch nicht die Sportreporter, sondern natürlich auch Gerichtsreporter, die ja Tag und Nacht in Hagen, in Dortmund, in sonst wo halt eben das machen, was wir als Fußballreporter machen, nur eben dann im Gericht. Deshalb können wir einmal vielleicht kurz sagen, weil sie ja mittlerweile auch den Polizeibericht tatsächlich haben, was denn damals gefunden wurde. Das war im EM-Jahr, also im Sommer 2024, ein Messer in Schwarz, ein Messer in Grau, ein Messer in Braun, Schlagring eckig, Schlagring rund, Sturmhauben waren zwei drin, Teleskop, Schlagstock, Gürteltasche, Flashlight, Blendlicht und tatsächlich nicht, wie es zuerst hieß, ein Elektro-Taser. So, das macht die Sache jetzt nicht besser oder schlechter, aber das sind nun mal die Fakten, die auf dem Tisch sind. Und es soll jetzt auch die Version geben, dass oder es ist eben so aufgeflogen, dass an einem Flughafen ein Kumpel von Karim Adeyemi ein Paket eben mitbringen wollte zu Adeyemi in den Urlaub, wo dann eben das aufflog, das Paket mit wohl in Anführungszeichen einer Mystery Box, so heißt das. Weiß ich nicht, wer damit vielleicht schon mal Erfahrung hat oder in einer Mystery Box irgendwo etwas bestellt hat, kann das vielleicht mal preisgeben, ob das überhaupt wirklich möglich ist, dass so etwas da drinne ist. Aber so, jetzt kommen wir wieder ganz viel in diesen Konjunktiv und in diesen Fall. Für mich ist es ganz wichtig und deshalb ist es auch nicht so einfach, an unserer Stelle jetzt zu sagen, wir können ja sofort fordern, jo, das muss eine Strafe auch im Verein und sonst wo geben. Man müsste sich natürlich den kompletten Fall und die komplette Darstellung des Spielers mal anhören. Das macht der BVB jetzt auch in diesen Tagen nach der Länderspielpause. Das wird der DFB auch nochmal ganz in Ruhe machen. Sie hatten ein Gespräch, Nagelsmann, Völler, auch mit Karim Adeyemi, werden aber das in den nächsten Tagen und Wochen nochmal intensivieren. Der BVB im Übrigen, auch Lars Ricken, hat sich natürlich beim DFB gemeldet, sich auch ein Stück weit entschuldigt, dass jetzt gerade von einem eigenen Spieler so ein Fall jetzt aufploppt, der brisant ist beim DFB in so einer wichtigen Phase, so ein wichtiges Spiel gegen die Slowakei. Das hat natürlich irgendwie das alles überlagert und war am Ende auch für Karim Adeyemi nicht gut, weil er keine Sekunde am Ende gespielt hat. So, jetzt finde ich insgesamt schon, es gibt ein paar fahrlässige Punkte. Unter anderem kann man sagen, es ist fahrlässig, eine Mystery-Box zu bestellen, wenn man nicht weiß, was drin ist. Rudi Völler hat gesagt, es ist naiv und dumm. So sagt aber auch, die Kirche ein Stück weit im Dorf lassen, müssen das alles aufarbeiten und uns ganz genau anschauen. Was natürlich auch naiv und dumm ist, ist die Annahme, dass so etwas nicht auffliegt, wenn denn schon im EM-Jahr, vor genau einem Jahr, man damit aufgeflogen ist, ein Verfahren über mehrere Monate hinweg läuft, da finde ich schon, er ist zwar nicht dazu verpflichtet, das zu tun, aber da finde ich schon, dass man dann vielleicht proaktiv auf zumindest den BVB, den Arbeitgeber, hätte zugehen können. Nicht müssen, aber können.
Ja, vor allem für jemanden, der in der Öffentlichkeit ist, dem sollte immer bewusst sein, dass in der heutigen Zeit irgendwann immer alles rauskommt. Und da gehe ich immer, und das ist auch immer mein Tipp an alle, wenn ihr zuhört und einen Medientipp haben wollt, seid aktiv. Wenn ihr anfangt, passiv zu sein bei solchen Dingen, dann kriegt ihr immer ein Problem, weil ihr dann euch immer
rechtfertigen müsst. Kommt vor die Welle, sagt man immer, ne?
Genau, kommt vor die Welle, seid aktiv, nehmt das Ruder selber in die Hand. Wenn ihr getrieben werdet, dann kriegt ihr ein Problem. Und das ist tatsächlich ein Riesenpunkt, wo ich mich frage, warum? Warum? Wer hat ihn da beraten, das so zu machen? Ist totaler Unsinn. Ja. Und eine Sache möchte ich jetzt auch noch dazu sagen. Das ist halt einer Vorbildfunktion nicht würdig.
Genau.
So etwas. Ja. Und das ist tatsächlich, das ist ganz klar meine Meinung, das ist einer Vorbildfunktion nicht würdig. Aber alle Menschen machen Fehler. Ja, und dieses Verdammen dann immer sofort, dieses sofortige Canceln, das mag ich auch überhaupt nicht. Ich finde, man muss auch bei solchen Dingen einen sehr gesunden Mittelweg zwischen Strafe, aber auch zwischen in gewisser Weise auch Verständnis finden. Ja, aber ich verstehe auch, wenn jemand in einem anderen Job sagt, so pass mal auf, der Fußballfuzzi, der kann sich das erlauben, mit einem Schlagring und Messern erwischt zu werden und der spielt halt morgen einfach weiter Fußball. Wenn ich in meinem Job das machen würde, dann würde ich nicht mal mehr irgendwo im Discounter an der Kasse landen. Und ich möchte jetzt niemanden diskreditieren, der beim Discounter an der Kasse sitzt. Aber wenn eine Ärztin zum Beispiel oder ein Arzt oder ein Anwalt sowas macht, dann kriegen die halt ihre Approbation entzogen, zum Beispiel. Ne? So, und da finde ich, muss man halt auch mal drüber nachdenken, wenn man diesen Fall betrachtet.
Sehe ich tatsächlich so wie du. Bin eben auch vorsichtig mit dieser Geschichte, weil man am Ende die komplette Version und Geschichte noch nicht weiß oder kennt. Karim Adeyemi will sich dazu oder wird sich auch, bin ich sicher, in den nächsten Wochen auch nochmal zu diesem Fall äußern, wird da vielleicht mit der einen oder anderen Sache aufräumen, wird, und das ist das Mindeste, sich entschuldigen. Und dann brauchst, glaube ich, auch eine sehr aufrichtige Entschuldigung, weil das steht über allem, und da hast du völlig recht, Jesko. Du hast nicht nur als Fußballer bei einem Verein wie Borussia Dortmund, sondern als Fußballer, der ein Nationalspieler ist, automatisch eine unglaubliche Vorbildfunktion. Wir sehen überall, egal wo wir hinkommen, ob das im Ausland ist, ob das im Inland ist, ob das in Spanien im Trainingslager ist, in Österreich oder in Deutschland, auf irgendwelchen Dorftouren im Sommer nach der Bundesliga, wie viele junge Fans Karim Adeyemi hat, der ja auch viel auf Twitch,
gerade
auf TikTok unterwegs ist, gerade er. Ne? Auch die Kombo mit Loredana natürlich, so ein bisschen das Boulevardpaar in Anführungszeichen, das auch mal für bunte Themen sorgt. Gerade er mit seinem Style, mit seiner Art Fußball zu spielen, mit seiner coolen Frisur, das sind alles Punkte, die bei den jungen Fans richtig krass ankommen. Deswegen ist er auch ein Marketing-Hit beim BVB, ist auf fast allen Postern und Plakaten immer dabei. So, deshalb ist das einfach verdammt wichtig, dass du als Nationalspieler da vorangehst, da dann auch deine Schuld eingestehst oder auch übernimmst und dann auch wirklich nach außen sagst, ey Leute, ich habe da Mist gebaut und das war nicht okay und mach das nicht oder wie auch immer. Da bin ich gespannt, welche Reaktion kommt. Jetzt haben jetzt schon viele diskutiert, WM-Ausschluss und das, der darf niemals mitfahren und ein Nationalspieler und so, ne? Wie gesagt, da bin ich auch vorsichtig, da würde ich auch sagen, die Kirche im Dorf lassen. Trotzdem glaube ich, dass es sowohl beim DFB als auch beim BVB noch eine Strafe gibt. Ob es am Ende, und das finde ich immer natürlich, 450.000 Euro ist wahnsinnig viel Geld für unser Eins. Wenn ich jetzt aber denke, Jesko, wir würden jetzt 2 Monatsgehälter Strafe bezahlen, würden wir, glaube ich, verkraften können. Das tut auch weh, aber würden wir nicht verkraften können. Und
ich frag mich dann
aber du zuckst gerade, aber ich frage mich dann jetzt in so einer Größenordnung, in der wir bei Karim Adeyemi sind. Also muss aber es beim BVB halt oder beim DFB, ne? Muss das die nächste Geldstrafe sein? Nein, also wenn, dann musst du ihn anders packen. Weiß ich nicht, ob das dann in Anführungszeichen Sozialstunden sind in einer Schule oder
dann schick ihn mal zur Nordstadtliga. Ganz ehrlich, schick ihn mal zur Nordstadtliga.
Super Jungs und Mädels.
Super Projekt. Ja. Schaut euch das dann da vor Ort mal an. Weil da hast du solche Themen tatsächlich und da geht es nicht darum, dass sich einer eine Mystery-Box bestellt, sondern da ist das Thema wirklich ernsthaft da. Ja. Und da das fände ich tatsächlich am Ende auch sinnvoller. Ja. Aber lass uns doch jetzt noch mal einmal, jetzt haben wir eigentlich gesagt, wir wollen gar nicht so viel drüber reden, jetzt reden wir doch schon relativ viel darüber. Ich frage mich halt wirklich, was hat das jetzt für Konsequenzen? Ne? Ja. Also wo geht jetzt wirklich die Konsequenz hin? Ich sehe das ähnlich wie du, da jetzt zu sagen, der darf niemals mit zur WM fahren, das sehe ich überhaupt nicht so, bin ich ehrlich. Also wir haben auch Dortmunder Idole gehabt, die sind jahrelang ohne Führerschein gefahren. So, und das wird dann immer schnell vergessen.
Wir hatten einen Dönerwerfer.
Ja, einen Dönerwerfer.
Wir haben bei den Bayern einen Steuerhinterzieher.
Ja, also deswegen, also der ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen.
Ja.
Deswegen finde ich, lass uns das mal ein bisschen entspannter betrachten. Trotzdem, und was du ja auch schon angesprochen hast, was schon da ist, finde ich, ist ein Vertrauensbruch zum BVB. Weil sowas dann ein Jahr mit sich rumzutragen, nicht zu erzählen und plötzlich kommt's raus, dann wirst du ja da wie so ein Schuljunge zum Direktor zitiert, der dann sagt, ey, was hast du denn da gemacht?
Ja.
Und auch das kann ich halt, das kann ich nicht nachvollziehen. Warum man sich selbst dann auch in so eine Situation begibt. Vor allen Dingen,
das ist das, was du gerade sagst, ne? Mit der Vor- oder was wir eben gesagt haben, mit der Vor- die Welle kommen. Du bist bei der Nationalmannschaft. Du weißt ja, dass jetzt wahrscheinlich dann ein Urteil rauskommt. Du weißt ja auch, weil das ist Journalismus, die Kollegen und Kolleginnen der Bild-Zeitung haben zu 100%, haben sie ja auch in einen Text reingeschrieben, Karim Adeyemi kontaktiert. Das heißt, du weißt, dass irgendwas gerade ist und dann ploppt das aus dem Nichts auf und keiner beim BVB oder DFB ist darüber informiert. Das ist das, wo ich sage, naiv und dumm, da musst du besser beraten sein, da musst du deine Leute, und das ist Karim Adeyemi nicht in der Vergangenheit immer gewesen und aktuell auch nicht. Jorge Mendes macht das wahrscheinlich top in Sachen Verhandlungen, da kommen wir gleich auch dazu. Weiß aber nicht, ob er da mit seinem Team gerade in Deutschland so ein Netzwerk hat, dass er auch solche Themen, Gerichtsthemen, Medienthemen da irgendwie gut abarbeitet. Und das ist ohnehin keine einfache Situation. Auch das, ich will das gar nicht urteilen, aber auch das mit Loredana, die natürlich auch aus ihrer Geschichte heraus immer wieder mal für Schlagzeilen sorgt, ob cool, ob negativ. Karim ist ein Junge, der polarisiert, der unglaublich viel in seinem Fuß hat, der ein geiler Kicker und Zocker sein kann. Und wir haben zu Recht gesagt, dass er in den letzten Jahren einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, fußballerisch. Nur da sei ein bisschen ehrlicher, sei ein bisschen offener, geh auf deinen Arbeitgeber zumindest zu, weis ihn darauf hin, dass was kommen kann. Und dann wissen die auch, woran sie sind und wie sie vielleicht nach außen kommunizieren können, den DFB kontaktieren können. Das hat er nicht gut gemacht.
Nee, und da ist halt die Frage, wie sitzen die jetzt am Verhandlungstisch, ne? Und auch mit welchen Themen sitzen die dann da am Verhandlungstisch bei Borussia Dortmund? Will er dann wirklich noch in Dortmund bleiben? ist das dann auch ein eventuell negativer Aspekt, ein Schatten, der dann auch auf diese Zeit bei Borussia Dortmund für ihn fallen könnte, weil sich dadurch natürlich auch eine Dynamik entwickeln könnte. Auch das können wir jetzt nicht bewerten. Aber,
genau, wollte ich gerade sagen. Also der eine Fall hat, da kann jetzt der BVB nichts dafür, aber ich glaube eher, dass du vielleicht auch darauf dann hinaus willst, gerade in so einer Phase kannst du nicht direkt vergleichen, aber Joshua Kimmich, FC Bayern München, Corona-Debatte vom Verein damals überhaupt keine Rückendeckung und Unterstützung bekommen. Wie sieht das jetzt in der Situation aus? Wie steht der Verein hinter ihm oder auch nicht? Wo unterstützt er ihn oder auch nicht? Ja. Das kann jetzt auch gerade in den Vertragsgesprächen, das haben wir auch am Montag im Transfer-Update, könnt ihr euch gerne nochmal auf YouTube oder On Demand angucken, auch thematisiert. Da haben wir die Frage gestellt, platzt jetzt die Adeyemi-Verlängerung? Die Fronten sind in gewissen Phasen gerade oder in gewissen Richtungen gerade auch verhärtet. Das Thema Ausstiegsklausel, Jorge Mendes will die weiterhin haben. Sie kommen in den Vertragsgesprächen, gehen wir gleich nochmal drauf ein, nicht so richtig voran. Also das wären jetzt schon nochmal entscheidende Wochen. Und dieser Fall macht das Ganze sicherlich nicht. Es gab die Beratertrennung, die es schon mal nicht einfach macht für Kehl und für Ricken. Weg von den Kollegen von Roof hin zu Jorge Mendes, jetzt plötzlich dieser Gerichtsfall, dieser Strafbefehl, den du neu dazu bekommst, das ist alles nicht so einfach und gerade auch für so einen jungen Kerl dann wahrscheinlich nicht so einfach damit umzugehen.
Und auch die Frage dann natürlich irgendwann aus BVB-Sicht, okay, orientieren wir uns um, ne? Also denken wir dann tatsächlich auch aktiv über den Verkauf von Karim Adeyemi nach, ist auch durchaus möglich und ist in diesem Prozess auch eine Variante, die nicht ganz unwahrscheinlich ist. Also das definitiv. Bleibt auf jeden Fall spannend.
Genau, wir haben ja mal drüber, oder wir haben es mal angerissen, dieses Ausstiegsklausel-Thema. Mittlerweile sind sie beim BVB so weit und haben für sich gesagt, wir haben ja beide schon mal drüber diskutiert, welche Zahl würden wir denn Adeyemi am Ende zustehen mit einer Ausstiegsklausel. Haben, glaube ich, damals auch so gesagt, irgendwo so 75 Millionen könnte man sagen. Ja. Und das ist jetzt wohl auch das, hören wir raus aus dem Verein, 75, 80, wo sie sagen würden, come on, das für eine Klausel ist am Ende okay. Ich weiß aber nicht mal, ob es nur die Ausstiegsklausel am Ende ist. Ich glaube auch, dass das Gehalt ein ganz schöner Knackpunkt sein kann. Wie viel Grundgehalt, wie viel davon ist Bonus? Der BVB versucht das ja immer auch so zu strukturieren. Vielleicht ein etwas niedrigeres Grundgehalt, dafür mehr Bonuszahlungen. Wir haben es eben gesagt, 475 ist das Grundgehalt, was er gerade hat. Jetzt aktuell nähern sie sich so ein bisschen in die Richtung 580 bis 600. Was alles wahnsinnig viel Geld ist, aber Mendes kam mit einer anderen Idee in diese ganze Geschichte rein, dass er das Gehalt nochmal um einiges nach oben peitscht. Also da bin ich auch gespannt, wie weit der BVB am Ende geht, wo sie sagen, hey, stopp, weil unangefochtener Topverdiener, das sehen sie jetzt bei Karim Adeyemi nicht, auch wenn sie durchaus wissen, welches Potenzial in ihm steckt. Also
da brauchen sie auch noch Geld für Schlotterbeck.
Da brauchen sie auch noch was für Schlotterbeck, richtig. Also da ist schon noch ganz schön was zu klopfen, bevor man am Ende auch wirklich was dann nach außen kommunizieren und geben kann. Und wir hören uns natürlich auch im engeren Circle von Karim Adeyemi um. Und da sind schon auch Strömungen zu vernehmen, die zumindest ein Fragezeichen offen lassen, ob das im Sommer weitergeht, ob Karim Adeyemi nicht den nächsten Schritt wagt, weg von Borussia Dortmund. Also das ist aktuell wirklich offener denn je. Hättest du mich noch vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich gesagt, beide Parteien, das wird funktionieren. Jetzt gerade ist viel Bewegung und Dynamik drin und Mendes versucht natürlich vieles, ne? Barcelona, Arsenal, Gespräche mit Manchester United, gute Kontakte nach England. Die Mann, wenn du mich fragst, ich glaube nicht, dass Karim Adeyemi sagt, ey, United, mache ich sofort. Das ist, glaube ich, eher dann so ein Ding, dass du in so ein Gespräch reingehst, vielleicht dir auch was holst, ein Angebot, am Ende zum BVB gehst und sagst, guck mal, wir können zu United gehen, vielleicht auch als Druckmittel.
Also es wird gezockt.
Es wird gezockt.
Es wird gezockt.
Genau. Ich bin aber mal gespannt. Ihr hört den Podcast ja, wo auch immer ihr gerade seid, Arbeit, Fitnessstudio, Einschlafen, was weiß ich. Schreibt uns doch mal, was ihr am Ende glaubt, nicht mal auf diese Vertragsgeschichte bezogen oder wird das was oder nicht, sondern vielmehr auf diesen gesamten Fall. Wie seht ihr es als BVB-Fans? Hat Adeyemi Mist gebaut? Ja, sagt wahrscheinlich jeder, aber muss das Konsequenzen haben? Und wenn ja, was schlagt ihr vor? Also textet uns das gerne mal hier auf YouTube, auf Spotify, auch wo auch immer. Ne? Überall, Insta, kann man uns natürlich auch schreiben. Also da bin ich echt gespannt, was ihr am Ende zu der ganzen Geschichte zu sagen habt.
So, und jetzt melden sich nochmal der Zukunfts-Jesko und der Zukunfts-Patrick, die ein bisschen schlauer sind, als sie es beim Podcast waren. Da haben wir ja viel über das Thema Adeyemi auch gesprochen und wirklich während der Podcast-Produktion kam dann noch ein Zitat reingeschneit und zwar vom BVB von Lars Ricken. Wir haben die Angelegenheit natürlich sehr ernst genommen und konnten inzwischen mit Karim Adeyemi ausführlich und deutlich über sein Verhalten sprechen. Er bereut seinen Fehler zutiefst. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass er eine teure Strafe leisten musste. Niemand geschädigt wurde und der Spieler auch weiterhin als nicht vorbestraft gilt. Karim Adeyemi hat uns fest versprochen, einen solchen Fehler nicht erneut zu machen. Wir vertrauen ihm, dass er sich daran hält.
Und Adeyemi wird auch zitiert?
Ne? Genau.
Der sagt, soll ich es vorlesen?
Ja,
sagt,
ja, ja,
ihr habt sicher die Schlagzeilen über mich in den letzten Tagen gesehen. Ja, haben wir. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Anfang 2024 habe ich aus Leichtsinn und ohne wirklich darüber nachzudenken, was ich tat, eine sogenannte Mystery Box im Internet bestellt. Darin befanden sich auch Gegenstände, die waffenrechtlich nicht erlaubt sind. Viele Monate später wurde das Paket zugestellt und ist durch einen Zufall ungeöffnet bei der Polizei gelandet. Trotzdem, es war ein riesiger Fehler. Einer, der mir sehr leid tut und mich viel gekostet hat und den ich zutiefst bereue. Ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und eine Vorbildfunktion habe. Der bin ich dabei nicht gerecht geworden. Deshalb, genau, schmerzt es mich umso mehr, dass ich so leichtsinnig gehandelt habe. Ich habe daraus gelernt und verspreche euch, dass ich solche Fehler in Zukunft vermeiden werde. Danke an alle, die mir trotzdem Vertrauen und Unterstützung schenken. So.
Genau. Und jetzt kommt's. Karim Adeyemi wird also auch die Nordstadtliga in Dortmund besuchen. Etwas, was Patrick und ich ja tatsächlich aus der Diskussion heraus dann auch mal vorgeschlagen hatten, einfach um irgendwo mal zu sein, wo solche Dinge und solche Sachen, die in dieser Mystery Box drin waren, also Schlagring und Messer, durchaus ein ernstzunehmendes Thema sind und eben nicht nur eine Spaßbestellung im Internet sind. Ich kann damit, ich persönlich kann damit leben.
Ja, habe ich ja auch gesagt, ehrlich, was soll eine weitere Geldstrafe, was willst du jetzt auch eine Strafe mit, du bist suspendiert oder du spielst jetzt, das ist auch irgendwie alles am Ende zu viel. Ich finde den Weg, glaube ich, richtig. Es ist ein Alarmzeichen an Adeyemi, der unter Beobachtung ab sofort steht. Das ist so, das ist automatisch der Fall. Dessen muss er sich auch bewusst sein. Ich glaube, so wie sie es jetzt geregelt haben, ist es in Ordnung. Es gab das Gespräch am heutigen Morgen, wir nehmen hier am Mittwochvormittag auf, auch der DFB ist mit im Boot und weiß Bescheid, Lars Ricken und Rudi Völler haben gesprochen miteinander und damit ist das Thema jetzt, glaube ich, erstmal erledigt.
Genau. Und pass auf, jetzt machen wir noch was. Diese Info ist, während wir den Podcast aufgezeichnet haben, reingekommen. Und wir lassen das Original mal, wie es reingekommen ist. Also das ist dann wirklich unscripted. Es ist alles unscripted, ehrlich gesagt, was wir hier machen. Aber das ist wirklich unscripted so, wie es dann bei uns reingekommen ist, damit ihr dann auch wirklich hört, dass es reinkam. Das schneiden wir euch jetzt hier nochmal dahinter. Und jetzt geht's weiter im Podcast.
Ja.
So, Patrick, wir müssen hier mal ganz kurz einen Break machen, weil ich habe gerade eine WhatsApp von Sven bekommen.
Ja.
Der hat, warte mal, ich muss mal kurz notieren, 39:10.
Ja.
Der hat mir nämlich gerade Zitate von Adeyemi geschickt.
Ah, okay.
Aber der hat mich gerade auch angerufen. Pass auf, ich rufe den mal eben schnell zurück.
Okay? Ruf ihn mal an.
Ich lass mal eben hier laufen, weil das ist einfacher, als wenn wir es dann wieder starten.
Ja.
Nee, er hat mich jetzt weggedrückt. Der ist wahrscheinlich macht er gerade Rundrufe. Ich lese es dir mal eben vor. Lars Ricken sagt, wir haben die Angelegenheit natürlich sehr ernst genommen und konnten inzwischen mit Karim Adeyemi ausführlich und deutlich über sein Verhalten sprechen. Er bereut seinen Fehler zutiefst. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass er eine teure Strafe leisten musste, niemand geschädigt wurde und der Spieler auch weiterhin als nicht vorbestraft gilt. Karim Adeyemi hat uns fest versprochen, einen solchen Fehler nicht erneut zu machen. Wir vertrauen ihm, dass er sich daran hält. Karim Adeyemi, ihr habt sicher die Schlagzeilen über mich in den letzten Tagen gesehen. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Anfang 24 habe ich aus Leichtsinn und ohne wirklich darüber nachzudenken, was ich da tat, eine sogenannte Mystery Box im Internet bestellt. Darin befanden sich auch Gegenstände, die waffenrechtlich nicht erlaubt sind. Viele Monate später wurde das Paket zugestellt und ist durch einen Zufall ungeöffnet bei der Polizei gelandet. Trotzdem war es ein riesiger Fehler. Einer, der mir sehr leid tut, mich viel gekostet hat und den ich zutiefst bereue. Ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und eine Vorbildfunktion habe. Der bin ich dabei nicht gerecht geworden. Genau deshalb schmerzt es mich umso mehr, dass ich so leichtsinnig gehandelt habe. Ich habe daraus gelernt und verspreche euch, dass ich solche Fehler in Zukunft vermeiden werde. Danke an alle, die mir trotzdem Vertrauen und Unterstützung schenken. Und dazu, Karim wird demnächst die Nordstadtliga besuchen.
Echt, ja?
Ja. Und mit den Kindern dort gemeinsam Trainingseinheiten absolvieren. Das soziale Projekt im Dortmunder Norden ist eng verbunden mit der BVB-Stiftung Leuchte auf.
Geil. Ey, weißt du, was ich ja mega fände, weil das auch in so einem Podcast jetzt gerade ein mega Überraschungseffekt ist, wenn man das einfach jetzt mitlaufen lassen könnte.
Und wer fährt dann mit zur WM vom BVB? Ist ja auch echt ein spannendes Thema. Ich würde mal safe sagen, Schlotterbeck und safe? Anton.
Ja,
Anton hat ein bisschen gewackelt gegen Luxemburg. Das lag aber an der Gesamtstruktur, wie ich fand. Das war, da habe ich zum Glück nur die zweite Hälfte gesehen.
Ja. Aber ja, dann hast du sogar noch die gute zweite Hälfte gesehen.
Ja, weil zum Glück.
Da fand die erste war nicht gut. Ja. Die erste war nicht gut von Waldemar Anton, aber auch nicht gut von Jonathan Tah, von der gesamten Abwehr und Mannschaft. Das war einfach nicht gut. Trotzdem, in dem Innenverteidiger-Ranking, ich glaube sogar, dass es für Toni Rüdiger eng werden kann.
Das glaube ich auch.
Ja, und wenn du mich fragst, ich finde den als Verteidiger, als Typen auch super und er kann der Mannschaft auch etwas geben. Nur wenn du einen Toni Rüdiger mitnimmst als Nummer 3 oder 4 hinter einem Tah oder Schlotterbeck, weiß ich nicht, wie das so für die Kabine und für den Gesamtvibe ist.
Das sehe ich genauso. Also Toni Rüdiger nimmst du mit, wenn du weißt, dass der spielt. Weil da kriegen wir ein Thema im Frühjahr, bin ich mir sicher. Weil Schlotterbeck gerade nach dem Spiel gegen die Slowakei.
Ja,
für mich absolut gesetzt. Also der hat dann auch das Abwehrspiel da auch nochmal einfach auf ein anderes Niveau gehoben. Ne? Mit seinen öffnenden Bällen, mit seiner fußballerischen Fähigkeit. Das ist einfach brutal gut.
Ja.
Das ist
und
wirklich sehr, sehr gut.
Und dann auch haben wir auch schon oft gesagt, er sagt natürlich auch manchmal Dinge, die, glaube ich, die Fans hören wollen. Er weiß schon auch, ne? aber jedes Interview mit ihm ist... Ja. Ja, er ist gut beraten. Jedes Interview mit ihm ist aber auch erfrischend. Und er sagt auch oft das, was er denkt. Ne? Und und haut dann halt auch raus, wo manche sagen, ach, um Gottes Willen, ihr habt gerade 6-0 gewonnen und habt euch aber durch die ganze WM-Quali so gekrampft, aber er haut raus. Wenn wir so spielen wie heute, können wir jeden schlagen, egal ob 47. oder 1. Und natürlich fahren wir dahin und wollen Weltmeister werden und ich auch. Und das ist halt irgendwo auch geil, dass einer das nach außen spricht und kommuniziert. Ja, der ist auf jeden Fall dabei. Waldemar Anton bleibt trotzdem in dieser Hierarchie aktuell auf Rang 3. Ist normalerweise der, wenn einer von denen ausfällt, der dann dabei ist. Felix Metscher ist für mich
auch gesetzt. Nach der Lobeshymne von Julian Nagelsmann, muss man ja sagen, wäre es schon sehr komisch, wenn er fit wäre und zu Hause bleiben würde. Sehe ich auch genauso.
Ist auch ein richtiger Fan von ihm, Nagelsmann.
Deswegen setzt er ihn noch zweimal auf die Bank.
Maxi, ist ein anderes Thema, wobei Pavlovic das auch sehr gut macht. Ich finde dann eher, kannst du die Frage
Goretzka
stellen.
Goretzka gesehen. Aber alles Details. Ja. Maxi Bayer sehe ich aktuell nicht in der Nationalelf, auch wegen seiner Leistung beim BVB. Das gab mal so einen Peak, einen kleinen, aber das reicht mir alles zurzeit bei ihm einfach nicht. Ja, Julian Brandt, die Position ist einfach mehrfach so besetzt, dass du ihn da eigentlich in der Nationalelf nicht wirklich brauchst. Wenn du einen Wirtz hast, wenn du einen rückkehrenden Musiala hast, wenn du dann eventuell auch noch ein oder zwei Jungs, die dahinter mit den Hufenscharren hast.
Du hast einen Uedraogo, du hast einen Karl, du hast theoretisch noch nicht die gleiche Position, aber einen Bischof, du hast, wo du bei denen auch noch nicht mal weißt, kommen die mit oder nimmt er die mit oder nimmt er die nicht mit. Das glaube ich auch, dass das nicht nur schwer wird für Julian Brandt, sondern hat jetzt auch nie, es war nie ein schlechtes Verhältnis zwischen ihm und Julian Nagelsmann, aber hat jetzt auch nie so dieses Standing gehabt, wie vielleicht auch unter einem Flick oder so, wo du sagst, ey, der hat immer gespielt oder war immer dabei unter Nagelsmann. Ja. Deshalb, der muss schon noch ganz schön was tun. Ich glaube es am Ende auch nicht. Und gleiches gilt für Emre Can und auch Pascal Groß. Emre Can übrigens interessant, war nicht mal mehr in der BVB, hatte, glaube ich, eine Grafik, wo er gratuliert hat, den BVB-Spielern zur geglückten Quali. Gut, jetzt kann man auch sagen, Emre Can hat an dieser Quali nicht mitgewirkt. Die anderen Spieler schon. Aber der ist in dieser Quali oder in dieser Grafik nicht dabei gewesen. Und gleiches gilt, glaube ich, für Pascal Groß, der letztes Jahr bei der Heim-EM noch ein klarer Rollenspieler war, der noch klar, nicht nur Sandro Wagner, auch Julian Nagelsmann, großer Fan grundsätzlich von der Art und Weise, wie er Fußball spielt und denkt. Aber auch der wird schwer haben. Da sage ich auch, der wird nicht dabei sein. Und dann ist die große Frage, wir haben über ihn jetzt die ganze Zeit gesprochen, Karim Adeyemi, was mit ihm dann ist. Ne?
Genau.
Und das ist für mich auch, du hast nicht die Top-Flügelspieler, Gnabry, Sané jetzt auch nach dem Spiel muss für mich gesetzt sein, ist die klare Antwort gewesen. Ja, jetzt sagen alle, war nur Luxemburg und Slowakei, ist schon richtig.
Ja,
wir reden immer noch über Leroy Sané.
Ja klar, aber ich bin bei sowas immer ein Freund, nicht zwei Spiele zu nehmen, sondern eine Saison oder zumindest eine halbe Saison zu nehmen. Und wenn der da ordentlich performt bei Galatasaray, dann sehe ich das einfach auch, dass der mitfährt, weil das ein außerordentlicher Spieler sein kann. Aber jetzt an zwei Partien gegen Luxemburg und Slowakei macht das ja niemand ernsthaft fest.
Klar.
Und ich würde Karim Adeyemi immer mitnehmen, weil er halt etwas mitbringt, was du sonst in dieser Ausprägung fast nicht hast, nämlich diese Geschwindigkeit.
Ja.
Und wenn du kannst ihn halt auch taktisch einfach dann reinbringen. Ne? Wenn du den dann wenn du 2-1 führst im Achtelfinale, ja, und der Gegner muss einfach aufmachen und du wechselst dann einen Karim Adeyemi ein, ja, das tut dem Gegner weh. Oder du kannst ihm damit richtig wehtun. Mhm. Deswegen sehe ich ihn alleine von der ist für mich so die Special Forces. Ja, so ein bisschen so wie ein David Odonko, nur besser.
Ja,
Dass der halt dann auch so sein Spiel hat, seinen Moment hat, seine Situation hat, in denen du einfach genau das gut brauchen kannst. Auch der, wenn er auf Niveau kommt, kann auch ein Startelf-Spieler sein. Ne? Ich möchte ihm da jetzt nicht zu nahe treten und zu sagen, also wir reden jetzt über Sportliche, das könnte er nicht, sondern du kannst ihn nur gebrauchen, wenn du einen brauchst, der rennen kann. Das stimmt nicht. Aber das ist schon, wäre für mich als Trainer durchaus eine Überlegung, einfach auch mal so Momente, ne, die es in so einem Turnier gibt, durchzuspielen. Was mache ich, wenn? Und was mache ich, wenn ich im Achtel- oder Viertelfinale 2-1 führe, der Gegner macht auf, wie kann ich dem dann wehtun? Ja, und da wäre für mich dann schon ein Adeyemi, der auch das Anlaufen gelernt hat vorne, das kann er auch, aber eben auch dann in die Tiefe gehen, wäre für mich absolut eine Waffe, die wäre also tatsächlich ein Spielertyp, den ich mitnehmen würde.
Das hast du doch absichtlich gemacht.
Nein.
Schön. Ja. Also ich glaube trotzdem, er ist ein Wackelkandidat, der auf der
absolut. Das war jetzt nur meine Meinung.
Ne? Ja,
das war
jetzt
nur meine sportliche Einschätzung, die ich als Kaderplaner und als Trainer überdenken würde.
Ja, hast natürlich auch ein paar Jungs, der muss es natürlich auch zeigen und weiter performen und auch Spieler oder Stammspieler beim 1. FC Köln werden. Aber mit Zeit Elmaller hast du auch wie du es gerade gesagt hast, eine Waffe. Also hast da auch jemanden, den du immer wieder unbekümmert reinwerfen kannst. Ich erwarte dann halt von Karim gerade nach so einer Geschichte, wie jetzt gerade los ist und die dann vielleicht auch war, wenn du in den Frühjahr reinschaust, dass er beim BVB vor allen Dingen alles reinknallt und zeigen will und performen will. Und Nagelsmann zeigt, ey, du musst mich mitnehmen, du kommst an mir nicht dran vorbei. Nur darüber kann es, glaube ich, gehen, dass er unbestritten mit seiner Qualität, mit seiner Schnelligkeit immer einer sein kann, der normalerweise dazugehört. Das ist, glaube ich, klar. Ja. So, wie machen wir weiter, Jesko?
Jetzt machen wir einen Cut. Jetzt
machen Google Docs.
Machen wir einen
was ganz ist eigentlich ganz kurz? Cut. Was ist eigentlich mit deiner Verlosung? Hast du ja, was dabei?
Ich habe so eine Kiste,
Jesko, wo ganz viel
drin ist. Ja, ich hab erstmal gefragt, ob es Interesse gibt. Und es gibt tatsächlich Interesse.
Was war das? Ich habe auch Ja angeklickt. 96% oder was?
Ja. Ich habe halt so eine Kiste, wo ich halt so ein paar Sachen gesammelt habe vom BVB. Und da wir uns ja hier jetzt wirklich in der BVB-Bubble befinden, dachte ich mal, ich frage einfach mal, ob wir davon was verlosen wollen. Da sind auch so ein paar Sachen bei. Die sind halt so ein bisschen, also die gibt's nicht so oft. Das sind so, ich hol mal was. Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe so einen Spieltagsschal. Da haben, ne, das ist halt eigentlich ein simpler Spieltagsschal, aber das.
Was war das
halt,
gegen Marseille? Nee,
gegen Manchester
jetzt.
City, ja.
Jetzt, 5.11. Die kriegen wir immer, kannst du dazu erklären, bei jedem Flug aus Dortmund mit dem BVB.
Ist also ein offizielles Merchandising-Produkt.
Ja, genau.
Beim Stand am Stadion um die Ecke
geholt. Was liegt da immer, Jesko? Da liegt quasi so eine Reisemappe, wo dann unsere Tickets drin sind,
auch
unsere
Flugtickets. Ja, das war gegen England nicht, weil da, wenn es nach England geht, nicht, weil du dich da halt nochmal extra einchecken musst, weil du ja die EU verlässt. Da musst du nachweisen,
dass du dein manchmal Kinder
hast und so.
Manchmal ist ein Reiseführer dabei, ne? Das ist eigentlich
stimmt, auch ganz cool, war auch schon mal, ja.
War auch schon mal dabei. Lissabon, aber, London. Ja. Doch, auf dem Hinflug, da muss ich mir das ganze dumme Gelaber von euch nicht anhören. Nein, Quatsch. Auf dem Hinflug habe ich schon manchmal gemacht.
Du bist Reiseführer, ich habe Noise Cancelling.
Genau. Und da ist dann oft eben so ein Spieltagsschal dabei. Ja, ich habe tatsächlich auch, ich habe so viele Fußballsachen. Ich habe ja irgendwann den ganz großen Traum, so ein Heimkino oder vielleicht so eine Art Kellerbar zu haben, wo alles drin ist oder alles hängt. Deswegen hebe ich schon vieles auf. Meine Frau dreht schon durch. Ich kriege ja teilweise auch habe auch manche Matchburn-Shirts oder sowas von einem Spieler, den ich irgendwie besonders gern mag, wo ich dann irgendwie sage, ey, komm. Da hat sich schon ganz schön was angesammelt. Und gut, meine Family, meine Cousins sind ja riesen BVB-Fans und ich denke dann oft auch an die natürlich. Aber ich habe auch das ein oder andere. Ich habe einen BVB-Strampler, vielleicht ist der ein oder andere dabei. Ich habe noch ein älteres BVB-Trikot, wo ich schon mal gedacht habe, das könnte man doch auch mal verlosen. Also sollten wir vielleicht mal.
Wir können das mal angehen. Wir überlegen uns mal, was, dann machen wir das sicherlich über unsere Instagram-Profile und werden da mal was anstoßen. Aber komm, zurück zu den wichtigen Dingen des Lebens, weil eine Ära wird bei Borussia Dortmund am Sonntag zu Ende gehen. Und zwar die Ära von Hans-Joachim Watzke als Vorsitzender der Geschäftsführung.
Genau so ist es.
Sagen wir einfach als BVB-Boss. Sagen wir.
Das ist, als Patron.
Ja, El Patron de Borussia. Ja. Das ist schon ein einschneidender Schnitt. Das kam jetzt so ein bisschen schleichend. Wir hatten ja diese Diskussion um seine Präsidentschaftskandidatur mit dem Gegenkandidaten, den sie sich intern gar nicht gewünscht hatten, dass der Herr Luno, der aktuell der Präsident ist, aber eigentlich eine klare Absprache gab, dass er, wenn Watzke kommt, dann zurücktritt, beziehungsweise nicht mehr antritt und Watzke dazulässt. Dann gab es lange die Diskussion, nee, jetzt will er aber doch gegen Watzke kandidieren. Am Ende hat er sich dann doch dazu entschieden, nicht gegen Watzke zu kandidieren.
Ja.
Leg dich also niemals mit dem Patron an, weil du wirst nicht gewinnen. Und das war in diesem Fall auch so.
Ja, übrigens aber ganz interessant, in den letzten Spielen habe ich die beiden nebeneinander auf der Tribüne gesehen, ne? Wo ich so kurz gezuckt habe und gedacht habe, oh, okay, weil die beiden.
Ja, war auch mit in Manchester. Ja. Ich habe das Gefühl, und das habe ich auch beim letzten Interview schon mit Hans-Joachim Watzke gefühlt, dass der so ein bisschen so diese tiefste Verbissenheit verloren hat.
Hat er nicht mehr? Ja.
Also dieses, er ist immer noch on point und du kannst ihn auch nicht verarschen. Ja, also du musst schon vorbereitet sein, musst schon klare Fragen stellen. Er lässt aber auch mal mit sich, also er lacht auch mal.
Ja.
So, ich weiß noch, als ich das Interview gesehen habe, so oft war der bei mir noch nie fröhlich. Er wirkte halt oft sehr verbissen und witterte auch oft bei Interviews hinter jeder Frage jetzt die große Falle oder so etwas. Mhm. Und ich finde, er hat sich da dann gerade im letzten Jahr, eigentlich seitdem er seinen Abschied angekündigt hat, ist er etwas entspannter geworden. Mhm. So habe ich es zumindest empfunden.
Ja, ist tatsächlich auch mein Gefühl. Also man kann sich ja mit Aki Watzke richtig streiten und zanken, auch am Telefon oder auch wenn man sich mal irgendwo so trifft und auch inhaltlich kann das da immer mal ganz schön zur Sache gehen. Es war oft auch in den letzten Jahren verbissen, das stimmt, auch wenn er immer uns Journalisten vorgeworfen hat, dass wir doch wollen, dass die Bayern-Vorherrschaft endlich mal gebrochen wird, damit es spannend wird und dass wir unsere eigenen negativen Gedanken nicht immer nur auf den BVB wälzen sollen. Aber zuletzt, das ist auch so mein Gefühl, so in den, also quasi mit dem angekündigten Rücktritt in Marbella, ich weiß nicht, war das im Januar vor 2 Jahren, glaube ich?
Das war, oder anderthalb das war Jahren, beim letzten Jahren? Trainingslager in Marbella, genau.
Genau,
das
also
war,
vor zwei Jahren.
24.
Genau,
weil 25 waren wir nicht da. Ja,
genau, 25 waren wir nicht da, 24. Ab da habe ich eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit bei ihm vernommen. Mhm. Auch so dieses, sagt er ja nicht, immer mit Bauchschmerzen, weil er in sportlicher Verantwortung ist, zu einem Spiel zu fahren. Und das muss man ja sagen, bei aller Kritik, die jetzt in den letzten Jahren auch teils berechtigt ist, gegenüber Aki Watzke, der lebt diesen Verein wie kein Zweiter. Der ist Urborusse, der liebt diesen Verein, das ist sein Lebenswerk. Er ist natürlich wahnsinnig stolz auf das, was er alles geschafft hat, den BVB zur zweiten Kraft zu führen.
Wirtschaftlich zumindest.
Wirtschaftlich zumindest. Darf's auch nicht vergessen, natürlich viel hängt an dieser Klopp-Ära, wo er bis heute ja oder auch immer noch in dieser gewissen Klopp-Romantik noch ein bisschen verfangen ist, aber Klopp, Zorc, Watzke, da gab es auch viel Streitereien, auch viel Reibereien. Das war nicht immer nur die heile Welt nach außen.
Ja.
Ich weiß noch, wie oft man einen Anruf von dem einen bekommen hat, weil man den einen vielleicht größer dargestellt hat irgendwo als den anderen. Ja, also auch diese Befindlichkeiten gibt es in solchen großen Vereinen, völlig klar. Aber das muss man ja schon am Ende sagen, den BVB gerettet vom Ruin, vom Abgrund, die ganze Geschichte kennt man. Die Doublesiege, das Champions League Finale oder der Doublesieg, die Meisterschaft, das Champions League Finale oder zwei Finals dann sogar, das sind schon Riesenerfolge.
Absolut.
Keine Frage. Ich glaube auch, dass der Moment, den er erkannt hat, dann zu sagen, ich leite den richtigen Weg und die richtige oder leite das ein in den 2 Jahren, nur kam dann, und das wollte ich noch kurz sagen, Jesko, diese Leichtigkeit war dann auch mal wieder da und kam dann aber durch Trennung Edin Terzic, Nuri Sahin, Bologna, das war für mich so das größte, der größte oder der entscheidende Kipppunkt, wo du irgendwie gemerkt hast, der ganze Verein ist in seinen Grundfesten gerade so am Erschüttern, diese ganze Thematik mit Kehl, mit Mislintat. Da habe ich ihn schon nochmal richtig beißend erlebt. Auch das war auch nicht einfach in den Gesprächen mit ihm. Es war dann nochmal zwischendurch Funkstille zwischen uns, kann ich sagen, weil er dann schon auch einer ist, der sowas fast schon persönlich nimmt, eine Kritik am BVB, sich sehr zu Herzen nimmt. So, aber grundsätzlich, und das hoffe ich, dass das nicht fehlt, weil diese Typen, ob es ein Uli Hoeneß, ob es ein Kalle Rummenigge, ob es ein Willi Lemke ist, ob es ein Klaus Allofs oder auch ein Aki Watzke ist, die haben die Bundesliga über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt, und das ist schon auch irgendwo, diese Lichtfiguren gehören halt auch einfach dazu. Und dass so jemand einen Draht zu José Mourinho hat, dass so jemand auf Kurzwahltaste Florentino Perez ist, dass so einer Präsident von Real Madrid, das zeigt natürlich, in was für einer Liga der Aki Watzke aus dem Sauerland, der mit Bratwurst und Bier in der Hand das Fußball gucken, in was für einer Kategorie oder in was für einen Sphären der jetzt am Ende lebt. So, ne?
Also, das wollte ich auch gerade nochmal sagen, dass der da halt wirklich es geschafft hat, aus einem finanziell am Boden liegenden Club einen Multimillionenunternehmen zu machen. Das kann man gut oder schlecht finden. Ja, das lasse ich mal so stehen. Es gibt sicherlich auch manche, die trauern einer gewissen Romantik hinterher. Aber er hat es geschafft, aus einem da niederliegenden Verein ein Multimillionenunternehmen zu machen, das sehr gesund ist, solange es in der Champions League spielt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ja. Aber wirklich, wenn man die Ära davor betrachtet, auch welche Kosten die den Erfolg geholt haben. Die sind ja auch davor auch Meister geworden, haben auch die Champions League gewonnen. Zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Den Preis haben sie dann fast mit der Insolvenz bezahlt. Und das hat er halt nicht gemacht. Ne? Er hat aus diesem Club natürlich auch mit ein bisschen Glück. Diese Klopp-Ära, finde ich, da kommen halt viele glückliche Umstände zusammen, die du aber natürlich auch selber geleitet hast. Ja, also einen Jürgen Klopp zu holen. Da hat er sehr viel Gutes gemacht. Ich sah es auch lange kritisch, weil ich auch gesagt habe, das Loslassen ist dann das Problem und auch dann im Richtigen. Aber auch das, muss man dann ehrlich sagen, hat er auch geschafft. Ja, er ist ja von sich ausgegangen. Er ist nicht irgendwie mit Fackel und Dreizack von der Mitgliederversammlung gejagt worden, sondern der wird mit Standing Ovations ins Präsidentenamt gehievt. Ja, und das ist natürlich ein Abgang, wenn man sich das anschaut, was du gerade auch aufgezählt hast, den er sich absolut verdient hat.
Er hat im Übrigen, wie ich finde, ein sehr gutes Interview bei schwarzgelb.de gegeben, die sehr kritisch auch mit der Person Aki Watzke umgehen und auch Nachfragen stellen oder gut nachbohren. Das kann ich im Übrigen sehr empfehlen. Kann man definitiv nochmal reinhören, auch zu dem ganzen Knatsch mit Reinhold Luno, hat er gesagt, in den letzten 6 Monaten mehr erlebt als in 20 Jahren Borussia Dortmund. Also da ist schon auch was hängen geblieben. Das ist wirklich eine Empfehlung. Hört da oder lest da gerne mal rein. Ist tatsächlich ein sehr langes Ding, aber es lohnt sich. Und nichtsdestotrotz, natürlich wird er abgefeiert, zu Recht, aber in den letzten Monaten, Jahren waren da natürlich auch Entscheidungen dabei, die nicht immer gut waren, die man teils auch kritisch nehmen muss. Ne? Auch zu Trainer, emotionsgetrieben, zu romantisch, dieser Klopp-Gedanke. Edin ist der nächste Klopp, Sahin ist der nächste Klopp, wir brauchen die Identifikation. Dann diese Anstellung, Mislintat, Kehl, wo man von Anfang an wusste, beide sind gut in dem, was sie tun, aber mit beiden zusammen, das kann nicht funktionieren. Ne? Ja. Auch Lars Ricken, der sich erstmal frei schwimmen muss oder gerade noch dabei ist. Also das ist schon alles nicht einfach gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Bin wirklich gespannt, wie die MV dann ablaufen wird. Das Thema Rheinmetall kommt ja nochmal aufs Programm. Dann diese Präsidentschaftswahl, wie sie abläuft. Wird sie einstimmig oder nicht? Gibt es Gegenstimmen? Weil da bin ich auch fast überzeugt, wenn es viele Gegenstimmen gibt am Ende und Aki Watzke auf dem Papier das trotzdem werden würde, dann weiß ich nicht, ob er das so einfach also der will, glaube ich, schon spüren, dass da wirklich alle hinter ihm stehen und das alle am Ende auch wollen. Bin ich sehr gespannt, was aber du bist, glaube ich, am Sonntag vor Ort dann auch
zu verkünden. Ja, ich bin vor Ort. Also ein Nordkorea-Wahlergebnis will ja auch keiner haben. Naja, also ich finde ja, in der gelebten Demokratie kann es auch durchaus mal einen geben, der dagegen ist. Klar, wenn du 51, 49 oder sowas hast, dann würde ich mir auch überlegen, ob die mich wirklich wollen.
Ja. Ja, genau.
Aber da wäre ich, glaube ich, auch
entspannt.
Jetzt schwenken wir nochmal auf die Aktualität und gucken tatsächlich aufs Wochenende, wo mit dem VfB Stuttgart ein absoluter Angstgegner nach Dortmund kommt. Die Stuttgarter haben gegen Dortmund die letzten 5 Pflichtspiele gewonnen.
Da hat der, das ist ja Wahnsinn. Ich wollte das gar nicht glauben, Jesko,
als du das hier in unserem Doc gespielt, sondern ja. Die haben 5 Pflichtspiele gegen BVB in Folge gewonnen. Patrick, was sagt uns das über den kommenden Samstag?
Na, erstmal muss ich sagen, also ich weiß, dass sich der BVB schwer tut gegen Stuttgart, aber als du hier reingeschrieben hast in unser Doc, 5 Pflichtspielsiege in Folge gegen BVB, habe ich gesagt, was? Jetzt nochmal nachgeguckt. Das 6. letzte Spiel war ein 3-3 in Stuttgart und der letzte Sieg war im Oktober 22 ein 5-0, aber sonst waren 1-5 dabei, ein 0-2, ein 1-2, ein 0-1, ein 1-2, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Klar, die beiden Pleiten, die 2023 folgend waren in Stuttgart mit dem Aus im Achtelfinale des DFB-Pokal. Da kommt natürlich eine Mannschaft. Ich erinnere mich noch an das Spiel im Februar, wo Waldemar Anton noch ein Eigentor schoss im eigenen Stadion gegen Stuttgart, wo der Gästeanhang sich natürlich sehr gefreut hat über das Eigentor seines Ex-Kapitäns. Das ist ein Gegner, der ist natürlich wahnsinnig unbequem für Borussia Dortmund. Müssen wir überhaupt nicht drum rumreden. Ja. Eine Mannschaft, die auch ein, zwei gute Spieler dazu bekommen hat, unter anderem mit Bilal Elkanus, auch ein Finn Jelsch, der in der Abwehr einen guten Job ausübt. Undav wird jetzt wieder immer stärker. Bin wirklich gespannt, auch mit welchem Matchplan Niko Kovac und der BVB da reingehen werden. Ob dann nur Intensität am Ende ausreicht oder ob du wirklich...
Das ist es eben.
Ne? Also,
ja, das ist es eben. Das ist ja auch etwas, worüber wir in den letzten Wochen auch schon gesprochen haben, dass eben gegen solche Gegner, und das hat es ja auch schon gezeigt, eben nur Intensität nicht ausreicht. Ja, und es waren in den letzten Jahren auch Niederlagen dabei. Ich erinnere mich noch gerade an dieses 2-0 im Pokal. Da war Dortmund komplett chancenlos. Ne? Also die haben die hergespielt. Die haben die wirklich, ich hätte fast gesagt, sogar gedemütigt. Und alle haben dann immer gesagt, oh, so würden wir gerne wieder Fußball spielen. Das tust du jetzt natürlich unter Niko Kovac nicht so wirklich. Aber dieses Stuttgart-Spiel ist für mich das Initial für die kommenden Wochen, wo der BVB wirklich steht.
Ja.
Und da bin ich sehr gespannt, wie sie gegen den VfB auftreten werden. Denn du hast vorhin schon mal Nico Schlotterbeck zitiert, der ja bei der Nationalelf gesagt hat, wenn ich zum Turnier fahre, möchte ich da auch Weltmeister werden. Ja. Der hat halt auch deutlich gesagt, gerade nach dem Spiel gegen den HSV, wir sollten auch mal wieder ein bisschen mehr Fußball spielen. Ein
bisschen mehr spielen, ja.
Ja, und da will ich sehen, wie sie sich das und wie sich das dann auch der Trainer zu Herzen nimmt.
Ja, ganz entscheidende Wochen für den BVB, ne? Stuttgart, dann Champions League, hast du noch Villarreal und Bodø/Glimt, beides zu Hause, beides würde ich sagen machbar, auch wenn Villarreal
gerade in der Liga
musst du machen, wenn du in der Champions League weiterkommen willst.
Genau, klar. Wenn du da auch Ambitionen hast, unter die ersten 8 zu kommen, sind das Pflichtsiege.
Ja.
Aber die Bundesliga ist natürlich echt hart, ne? Also was du da dann liegen hast für die nächsten Wochen, das ist schon ordentlich.
Ja, Freiburg, Gladbach,
Leverkusen.
Das ist schon knackig. Leverkusen im Doppelpack. Ne?
Ja. Also du hast außer Leipzig und Bayern hast du ja fast alles von oben noch zu spielen.
Ja.
Auch die Frankfurter, die spielst du halt nach der Winterpause. Aber das hast du alles noch zu spielen.
Ja. Ah, deshalb. Ich erinnere daran, es gibt, die Wette bin ich ja nicht eingegangen, aber es gibt den besagten Clubboss, da wurde ich ja auch kritisiert dafür an einer oder anderen Stelle. Warum ich das überhaupt mache und bekannt gebe und immer nur negativ über den BVB? Nein, also natürlich wollen wir auch, dass der BVB in die Champions League kommt und weil wir dann auch schöne Reisen haben, international. Ne? Ja, aber wobei ich sagen muss, Jesko, wünsche ich keinem, aber Euroleague hat schon qualitativ, glaube ich, auch mal ganz gute Reiseziele.
Ja,
aber,
und mal andere Ziele, ne?
Als immer nur Manchester London und
London
Manchester, und Madrid.
Ja.
Aber das ist jetzt Meckern auf sehr hohem
Niveau. Da wollen wir uns jetzt auch gar nicht reinbegeben.
Der BVB schaffen und wird es auch, glaube ich, schaffen. Ja.
Apropos schöne Reise. Du warst unterwegs und du warst in Luxemburg. Ganz kurze Anekdote von mir zu Luxemburg. Ich kenne Luxemburg tatsächlich nur von der Autobahn aus. Da fahre ich, wenn ich Richtung Frankreich fahre, gerne raus, tanke und kaufe Dosen. Das ist mein kultureller Beitrag zum Thema Luxemburg in diesem Podcast. Ja. Ich weiß aber, dass es tatsächlich auch richtig schön ist. weil ich mich da auch schon mal wegen Campingplätzen umgeschaut habe.
Ach ja.
Aber erzähl du mal vom Stadion. Ich habe gelesen, da gehen 10.000 rein, glaube ich. Ne? Fühlt sich das auch an wie 10.000, oder?
9.500. Es gibt tatsächlich ein ganz kleines Nationalstadion, das allerdings nicht mehr durch den TÜV gehen würde, haben mir die luxemburgischen Journalisten gesagt. Und deshalb wurde ein komplett neues Stadion hingebaut, das so ein bisschen im Nichts liegt. Das ist etwas schade. Aber ich bin mit dem Auto gefahren, aber mit komplett futuristischen Straßenbahnen kommst du da als Fan an. Das ist wirklich cool. Ja, und es ist insgesamt sehr, also ich würde so sagen, ich wohne ja in Köln, du wohnst ja in Bochum, hast jetzt vielleicht auch nicht so den irrenweiten Weg nach Luxemburg. Es ist, also wenn du es mal als Tagesausflug machen kannst, ist es empfehlenswert und ist es cool, wenn du die Möglichkeit hast und mal da gewesen bist. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich extra stundenlang da hinfahren würde oder mehrere Tage da verbringen würde. Aber es ist tatsächlich, es ist irgendwie interessant. Also erstmal dieser Dialekt, du verstehst Letzeburgisch, verstehst du irgendwie als Deutscher auch, mhm. weil das klingt wie so eine, weiß ich nicht, eine Mischung aus Moseldeutsch, Saarländisch, ein bisschen Französisch, Holländisch, irgendwie so alles mit drinne.
Ich habe bei den Stadiondurchsagen immer hingehört und dachte
auch, ja, so, geil, ne? Ja, ich fand das so lustig.
Was ist das jetzt? Ja.
Zum Beispiel, glaube ich, wie war es? 17 oder 18 oder 19 oder so, glaube ich, oder 22 oder so, wo du so wusstest, so, ne? Und dann hat der Stadionsprecher das aber nochmal auf Deutsch vorgelesen, wo ich so dachte, ja, yo, ich hab's verstanden, warum machst du das nochmal? Ja. So, auf jeden Fall wahnsinnig liebe Menschen da, einfach ja, und einfach schön. Wir hatten jetzt nicht das beste Wetter. Es war aber trotzdem, es ist alles fußläufig, also in Luxemburg selbst. Es ist ja dann doch zwar ein kleines Land, aber trotzdem hast du ja auch
verschiedene Ortschaften.
Gibt schon verschiedene Ortschaften.
Billigwasser ist eine davon.
Billigwasser ist eine davon. Grenzstadt, glaube ich sogar.
Ja, genau.
Fand ich auch lustig, als ich da durchgefahren bin, genau bei Trier. Ja, aber Luxemburg selbst, alles fußläufig sehr gut zu erreichen. Es ist so ein bisschen, also du kannst hochlaufen an die Kasematten, heißt das. Das sind so alte, das ist so eine richtige Festung, und da sind so alte Gänge, die quasi unten durchgehen, die früher irgendwie Schutzwälle waren, um sich zu schützen vor dem Feind damals. Mittlerweile sind das Aussichtspunkte. Ich glaube, Pilzzucht ist auch da drin. Also ist super interessant und hast von da einfach einen richtig coolen Blick auch in das Tal rein. Hast eine sehr schöne Altstadt. Und vor allen Dingen, wo die deutsche Nationalmannschaft auch untergebracht war, gibt es auch ein Business District mit vielen Bürogebäuden, wo alles top modern ist. Also
auch viele Deutsche, die da arbeiten. Mischung. Ne?
Es gibt
ganz viele Deutsche, die da arbeiten, die zum Beispiel in Trier wohnen und dann rüberfahren und dort arbeiten, ne? Gerade im Bankenwesen.
Ja. Genau. Ja, auch ein sehr hohes, ich habe, glaube ich, gelesen, Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, von 120.000, 130.000 US-Dollar pro Kopf, also natürlich deutlich höher als bei uns in Deutschland. Ja, es war irgendwie interessant, war eine Reise wert und war wirklich cool. Also es war netter, muss ich echt sagen. Ja, kann man einen Haken dran machen an Luxemburg, war ich noch nicht. In Liechtenstein waren wir schon mal, Jesko, aber in Luxemburg noch nicht.
Genau, ja. Liechtenstein kennen wir, Luxemburg nicht.
Ja, es ist wirklich so interessant.
Haken
dran.
Jetzt haben wir noch einen Punkt in unserem Doc stehen und da steht Frisur Riasson. Kann ich ja nur sagen, wild.
Wild.
Wer es gesehen hat. Sich also den Leoparden-Look ins Haar gemacht. Ich hoffe, es war eine Wette.
Dennis Rodman-Vibes hat mir das gegeben.
Ja, 100%. Ja, die 90er-Kids werden sich erinnern, dass Dennis Rodman
ein oder Stefan Kretschmer
mal mit so einer Frisur aufgelaufen ist. Also blondiert und dann die Leos rein. Ich find's ja ganz nett. Der Riasson ist eh
ist ein cooler
abgedrehter Typ. Ja, der wirkt immer so ein bisschen mürrisch, aber eigentlich ist das ein sehr, sehr cooler Dude.
Ja, finde ich auch.
Der hat auch so ein richtig geiles Auto. Der hat so ein Mercedes
Oldtimer. Ne?
Ich habe mal gehört, dass er Ärger bekommen hat, weil der so alt ist, dass der keine Anschnallgurte hat.
Ach, wirklich?
Ja. Also, das ist legitim, weil du darfst immer die Autos so fahren, wie sie damals zugelassen waren. Ja,
echt?
Du musst das nicht nachrüsten. Aha. Aber du dürftest heute kein Auto mehr rausbringen, logischerweise ohne Anschnallgurt. Aber ich habe mal gehört, aber das ist jetzt auch sehr gefährliches Halbwissen, dass sie beim BVB da nicht so begeistert waren, dass einer ihrer Millionen Spieler ohne Anschnallgurte durch die Landschaft fährt.
Aber liebe Zeit. Okay.
Das
kann ich mir vorstellen.
Das lasse ich mal, ich jetzt tatsächlich einfach mal als Gerücht hier stehen und möchte nicht, dass daraus jetzt Internetportale Nachrichten
machen. Zitieren. Ja, ja. Sky Reporter enthüllt. Nein, ja. Auf jeden Fall passt zu ihm. Cooler Dude. Soll tragen, was er will. Natürlich muss am Ende die Leistung stimmen. Frisur können sie haben, eine schöne, aber richtig Fußball spielen. Richtig. Ne? Ja, das muss natürlich auch zusammenpassen, aber ja, passt zu ihm. Glückwunsch auch an ihn und Erling Haaland, ne? Norwegen da durchgefegt bei der WM.
Super, ja.
Das finde ich richtig, das, richtig cool. Auch ein Kobel dabei, noch, auch ein Sabitzer dabei jetzt noch. Ja.
Aber das wollte ich nochmal, da wollte ich tatsächlich nochmal ganz kurz drüber reden, auch wenn es jetzt nicht so ein Offensivthema ist. Aber
lass mich raten, du sagst, der Haaland hat 16 Tore gemacht in der WM-Quali. Nee. Wahnsinn, ne?
Nee, ja, das ist Wahnsinn. Aber,
das ist wirklich Wahnsinn. Was hast du denn?
Also ich glaube, ich fange die WM tatsächlich erst an zu gucken, wenn es Achtel- oder Viertelfinale ist. Weil
ja, qualitativ wird das nicht so doll.
Also ich freue mich für die Länder, Curaçao, Haiti und Panama.
Ja.
Freue ich mich sehr, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Boah, aber ganz ehrlich, also das wird jetzt der Qualität einfach nicht zuträglich sein, die vielen Länder, die dabei sind.
Ne? Zumal ja teils auch der Dritte weiterkommt. Ne?
Ja, ja, ja.
Ja.
Also wie hat Wolf Fuß beim Spiel gegen Luxemburg gesagt, um die erste Halbzeit zu unterbieten, da müssen sie sich aber auch anstrengen. Da hat er recht, aber das kann ich jetzt mal umlegen auf die WM und so sagen, um da nicht weiterzukommen, da müsstest du dich schon anstrengen, das nicht zu schaffen.
Ja, weil du musst erstmal hinkommen, die Dänen zum Beispiel, die Italiener, die Türken, also das wird noch interessant. Aber ja, wie gesagt, Glückwunsch an ein paar BVB-Spieler, die dann dabei sind.
Ja.
Ja.
Und wir sprechen uns kommende Woche wieder nach Stuttgart und wahrscheinlich vor dem Champions League-Spiel,
genau,
wenn wir das hinkriegen.
Und ich hoffe, meine Nase, ich entschuldige mich schon mal, ist etwas freier, weil etwas. Erkältungszeit ist da.
Ja. Sie kommt. Alles klar,
Patrick. Guck mal, ich habe ein Sticker-Pack hier. Muss ich aufmachen, vom 1. FC Köln. Ich wohne ja in Köln. So. Köln und Dortmund, eine Bande, sagt man ja. Vom Rewe, vom Einkaufs, ist keine Werbung hier, meines Vertrauens.
Ja, wenn du eine goldene Elmala-Karte drin hast, dann behalt sie mal.
Ein goldener, warte mal, goldener Jonas Hector.
Ach so, das ist von vor 5 Jahren, oder?
Nö, da ist ein Tom Kraus drin.
Ja.
Ja, und den hier kenne ich nicht. Oh, doch, das ist Lund. Ja, siehst du, naja, haben wir auch nochmal einen Ausflug gemacht.
Wunderbar. Jesko, Patrick, ich danke dir. Aus. Bis dann.
Ciao. Rein. Ciao.
Für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.